Guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages.
Wir sprechen über die Auswirkungen der Weltfußballerwahl auf die Wahrnehmung der Bundesliga.
Über Kuriositäten des DFB-Pokalabends, da gab es ein bisschen was.
Oh ja, und über die Farce Handball-Europameisterschaft.
Und wir erklären euch den Unterschied zwischen Barren und Touchieren im Reitsport.
Ja, wenn man das bei einem Menschen macht, dann würde man ganz deutlich spüren, was der Unterschied ist, aber dazu kommen wir gleich. Wir haben Top und Flop und den Blick zurück in der Sportgeschichte, selbstverständlich. Das seid ihr von uns so gewohnt und auch ein freundliches Guten Morgen zu Stand jetzt. Wie immer unterstützt von Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ja, Robert Lewandowski ist mal wieder Weltfußballer des Jahres geworden. 4 Punkte lag er am Ende vor Lionel Messi, der ihn übrigens nicht gewählt hatte, ne? Obwohl er beim Ballon d'Or ja noch so scheinheilig gesagt hätte, ach, ich hätte das dem Robert so sehr gegönnt. Ja, klar.
Ja. Ach Gott, ich weiß nicht, ob er nicht damit rechnet, dass das natürlich auch offengelegt wird. Das ist, dass diese Ergebnisse einsehbar sind. Ich meine, da hätte er ja nur wirklich mit allem rechnen müssen und zumindest mal unter die ersten drei ihn legen müssen in irgendeiner Art, um sein Gesicht zu wahren. Aber so siehst du, er wollte den Titel halt einfach für sich haben. Naja, komm, sei es drum. Levi selbst kann drüber schmunzeln, tut er auch. Donata Hopfen, die neue DFL-Chefin, würdigte Lewandowski als überragenden Botschafter der Bundesliga. Die Bundesliga stellt jetzt 2 Jahre in Folge den Weltfußballer. Okay, bringt er das jetzt auch weltweit mehr Anerkennung?
Ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass auch Thomas Tuchel noch ausgezeichnet wurde. Der ist ja auch ein Kind der Bundesliga und Welttrainer des Jahres, ne? Also auch der zahlt ja im Grunde auf die Bundesliga noch ein. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass diese Titel irgendwie jetzt positiv auf die Bundesliga groß abfärben. Tuchel hat ihn in England geholt und Lewandowski, ja, der ist Lewandowski. Es geht bei der Wahl ja nicht um die Liga. Gucken wir mal auf die Abstimmungsdaten. Es geht um die Spieler. Von den 195 wahlberechtigten Kapitänen der Welt hatten 45 Lewandowski übrigens gar nicht auf dem Zettel. Und gleiches galt dann auch für 61 von 204 Nationaltrainern. Also wenn wir mal davon ausgehen, dann ist das Renommee der Liga jetzt schon eher ziemlich mies im Vergleich zur Premier League oder La Liga. Und übrigens weder Louis van Gaal noch Gareth Southgate vergaben Punkte an Levi, auch Didier Deschamps nicht. Also, und das sind mal 3 Trainer, die die Liga sicherlich schon auf dem Zettel haben, die ja auch ein paar ihrer Spieler dort eigentlich regelmäßig sehen. Deschamps zum Beispiel, der muss ja bloß mal nach München gucken, da sieht er ja außer Lewandowski dann auch noch fast seine halbe Nationalmannschaft. Aber nein, es ist eine Spielerwahl, da geht es um Individuen, weniger um die Liga, oder was sagst du?
Ja, würde ich genauso sehen. Also das jetzt als Querverweis auf die Liga, nein. Ganz im Gegenteil, man könnte jetzt sogar der Liga vorwerfen, was ist das für eine Liga, wo ein Spieler so viele Tore machen kann und so durchstarten kann. Was bedeutet das nicht nur im Hinblick, also positiv auf die Liga, sondern genau im Gegenteil, dass man also sagt, mein Gott, sind das alles dann irgendwelche Blindpiloten, die dann sonst in der Abwehr stehen? Also das würde ich auch nicht. Er hat sich das verdient, er hat das großartig gemacht. Es ist vielleicht eine kleine Genugtuung, nachdem er den Ballon d'Or 2-mal hintereinander quasi nicht bekommen hat. Einmal zwangsweise, weil er nicht vergeben wurde und einmal, weil Lionel Messi auf einmal da wieder vorne war. Von daher gratulieren wir ihm herzlich und gönnen ihm das. Es ist nur ein Trostpreis, wie ich finde, aber er ist trotzdem ein großer Preis.
Stand jetzt aktuell.
Preise gab es auch im Pokal gestern. Der Pokal, der hat seine eigenen Gesetze mal wieder unter Beweis gestellt am gestrigen Abend. Ja, was war das für ein Elfmeter von Florian Kainz im Elfmeterschießen bei Köln gegen den HSV? Hast du sowas schon mal gesehen?
Noch niemals im Leben. Und wenn mir einer sagt, er hätte das schon mal gesehen, dann schummelt er bestimmt ein bisschen. Also mal hat man kein Glück und mal hat man keins. Also das ist ja nur wirklich, also das ist unfassbar. Also ja. Was war das denn bitte für eine Elfmetersituation? Schiedsrichter Schlager hat das garantiert auch noch nie erlebt, was er da pfeifen musste.
Ja, rutscht mit dem linken Standbein weg, grätscht sich quasi selbst in den Ball und fälscht sich selbst ab. Regelgerecht muss man sagen, bei einem Elfmeterschießen darf man den Ball als Schütze eben nur einmal berühren. Da gibt's ja auch keinen Nachschuss und du darfst ihn nicht zweimal berühren, darfst dich also nicht selbst anschießen. Und der Ball, der hatte ja auch eine irrsinnige Fluchbahn danach gekriegt, nachdem Kain sich selbst abgeschossen hatte sozusagen und fluch dann ins Tor. Da hatte Heuer Fernandes dann auch überhaupt keine Chance. Und so hat dann der HSV am Ende das Elfmeterschießen gewonnen, weil dieser Elfmeter eben nicht zählte. Also es war eine korrekte Entscheidung.
Ja, es war eine korrekte Entscheidung. Das ist auch, also obwohl ich vermute, also oder diese Regel, ne? Diese Regel wurde ja irgendwann mal aus irgendeinem Grund gemacht und es irgendein Sachverhalt muss ja mal zugrunde gelegen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass genau diese Szene, so wie sie war, irgendwann mal irgendjemandem im Kopf war, als diese Regel erfunden wurde oder da reingesetzt wurde. Das sowas von tragisch, musst du dir vorstellen. Der letzte Elfmeter, also in dieser Situation zumindest, rutscht das Ding weg, er touchiert den Ball mit dem Fuß und tragischer geht's eigentlich nicht. Also weiß auch nicht, ob es da nicht irgendein, nur vom Gefühl her, ne, vom Gefühl her nach so einem Fußballabend dann zu sagen, so fällt eine Entscheidung, ob es da nicht die Chance dieser Elfmeter muss wiederholt werden, so wie man es macht, wenn der Torwart nicht auf der Linie stehen bleibt, sondern wenn der sich vorher zu viel bewegt oder sowas in der Richtung. Ne? Da ist es ja eben auch so, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Vergehen, also muss der Elfmeter wiederholt werden. Hätte ich irgendwie in dieser Situation die bessere Lösung gefunden, aber das gibt die Regel halt nicht vor und da muss man sagen, gut, ja, dann ist es so.
Und es ist auch ausgleichende Gerechtigkeit, finde ich, weil der HSV ja überhaupt erst in diese Lage gekommen ist oder Köln überhaupt erst in dieses Elfmeterschießen gekommen ist, weil sie ja am Ende der regulären Spielzeit dann auch noch einen Elfmeter gekriegt haben, die man jetzt nicht unbedingt pfeifen muss. Aber den Schlager gepfiffen hat, ja, auch der war irgendwo vertretbar, aber den pfeift auch nicht jeder. Und von daher, vielleicht Karma-Punkte.
Also Karma-Punkte und ausgleichende Gerechtigkeit, dann würde ich bei dir sein in der Einschätzung. In der Einschätzung von Tim Walter bin ich aber nicht mit dabei, der nach dem Spiel gesagt hat, ja, aber ich finde, wir haben das Ding verdient gewonnen. Also ich weiß, was du meinst, ne? Weil es ausgleichende Gerechtigkeit war. Aber in so einer Situation, in der wirklich, nachdem du das Elfmeterschießen durch so eine Kuriosum gewonnen hast, zu sagen, ja, aber war doch verdient, halte ich für schwierig. Also es klingt für mich ein bisschen überheblich und dann da hätte ich mir doch ein bisschen mehr Demut, Fairplay, weißt du, Mund abputzen, weitermachen, zu sagen, hu, da haben wir jetzt nochmal Schwein gehabt, hätte ich in der Position einfach die schönere Haltung gefunden. Aber vielleicht war er da auch noch ein bisschen Euphorie geschwängert.
Beim HSV, da muss man über alles froh sein, was man mal gewinnt.
Das glaube ich. Das ist auch wieder so ein typisches HSV-Weiterkommen. Es tut mir leid, ja, für alle meine Freunde im Umfeld, die alle HSV-Fans sind. Das ist so wirklich, das ist Rothosen, ne? Das ist, da muss der Fußballgott hat ganz rote Hosen angehabt am gestrigen Abend.
Und der HSV hat am Ende 4-3 nach Elfmeterschießen eben gewonnen. Wie es ausgegangen ist oder wie es da zustande kam, da redet am Ende auch dann in vier Monaten
keiner mehr drüber. Alles klar, denn jetzt könnte ja wieder mal ein Stadtderby im DFB-Pokal auf dem Plan stehen, denn dann war ja noch das Spiel St. Pauli gegen Borussia Dortmund. Also da hatte ich zumindest gedacht, dass der BVB nach den eigentlich sehr guten Auftritten in der Bundesliga wieder gefestigt wäre. Aber Malte, so kann man sich irren.
Ja, nicht nur du hast dich geirrt, ich habe mich auch geirrt. Ganz schwacher Auftritt des BVB, defensiver Bock vor dem 0-1, später dann tonangebend, aber irgendwie harmlos. St. Pauli aber dafür sehr kompakt konzentriert, hat mit Herz verteidigt. Ja, und dann macht Dortmund auch noch ein Eigentor zum 0-2. Fing dann nach dem Anschlusstreffer an, ein bisschen mehr zu tun. St. Pauli gab die Bälle zu früh her. Dortmund erhöhte die Schlagzahl, hatte den Ball, aber wo war die Durchschlagskraft? Die war quasi nicht vorhanden. Haaland eben nur bei diesem Elfmeter dann wirklich gefährlich, ansonsten war da nicht viel. Die verfingen sich immer wieder in der Abwehr der Paulianer. Ja, und unterm Strich bleibt, der Titelverteidiger ist raus. Erstmals seit 2007 weder die Bayern noch Dortmund im Viertelfinale des Pokals. Dafür steht da der FC St. Pauli erstmals seit 16 Jahren. Damals hatten sie ausschließlich Gegner mit B besiegt und waren dann ins Halbfinale eingezogen. Gut, da war dann gegen einen Gegner mit B Endstation. Aber ich erinnere mich dran, weil ich nämlich die Heimspiele des FC St. Pauli damals dann auch als Reporter begleiten durfte. Und ein Spiel war dabei, ich glaube gegen Bochum war das, das war arschkalt.
Ja, das ist, also das, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Woran ich mich nicht mehr erinnern kann, ist an die Statistik, dass jetzt alle 27 Pokalsieger nicht mehr im Rennen sind. Ja. Also das ist jetzt, also das ist ja schon sehr kurios und find ich spannend. Aber es bedeutet eben auch, dass dieses Pokalfinale in Berlin, und ich kenne sie nun jetzt nur wirklich alle ziemlich hautnah, ein ganz neues Flair bekommt, finde ich eigentlich ziemlich schön. Ich hoffe, dass bis dahin wieder mit Publikum gespielt werden kann. Dann hat es nämlich auch mal, wenn zwei ganz neue Fanblocks, sage ich jetzt mal neu, ne, im Sinne der Konstellation, da im Olympiastadion beisammen sein könnten, das wird mal ganz, ganz, das ist für mich die Wertigkeit dieses Pokals, wird nochmal so ein Stück weit angehoben, weil es wirklich mal was anderes ist. Freue ich mich sehr drüber. Ja, also das, ja. Naja, guck mal. Aber da gucken wir nochmal auf die restlichen Ergebnisse, was? Mhm.
Ja, klar.
KSC 1-0 gegen 1860. Gut, das habe ich gestern im Hinblick auf meinen Freund Basti Scheich, den Stadionsprecher, ein bisschen anders eingeschätzt. Ich hätte ihm wenigstens einmal Tor für die Löwen gegönnt, aber gut, konnte er jetzt nicht. Bochum setzt sich mit 2-1 gegen Mainz 05 durch. Das hast du gestern so orakelt. Ich habe gesagt, Mainz macht das Ding. Da gratuliere ich dir für deine Einschätzung, zu deiner Einschätzung.
Ja, ich wusste, dass Thomas Reis die richtigen Spieler einwechselt. Ne? Polter und Löwen beim zweiten Tor haben alles richtig gemacht im Zusammenspiel.
Ja, richtig. Naja, gut. Also wir gucken gleich ja auch sowieso noch mal drauf, was dann heute Abend passiert. Aber wir geben jetzt schon mal die Information. Ne? Heute Abend geht's weiter.
Definitiv.
Top und Flop.
Top des Tages ist jemand, den wir eigentlich gar nicht mehr so auf dem Zettel haben, nämlich den Skispringer Simon Ammann, der viermalige Olympiasieger aus der Schweiz. Der wird als erst dritter Skispringer in Peking seine 7. Winterspiele bestreiten. Das ist unfassbar. Er stellt damit einen Schweizer Olympiarekord auf.
Und Flop des Tages ist, hallo Novak Djokovic, wir mussten ihn nochmal wieder bringen. Der riskiert nämlich mit seiner Impfverweigerung mittlerweile tatsächlich seine Karriere, ne? Denn nach der Einreisepause in Australien drohen ihm offenbar auch bei den weiteren Grand-Slam-Turnieren des Jahres jetzt Probleme. Die Organisatoren in Wimbledon, die haben es auch schon gesagt, sie wollen ihm schon mal keine Zusicherung von der Teilnahme im Sommer geben. Und auch die Starts bei den French Open und den US Open sind ohne Impfung gegen das Coronavirus Stand jetzt fraglich. Tja, Novak.
Stand jetzt aktuell.
Malte, wie soll man das jetzt nennen, was sich da bei der Handball-Europameisterschaft abspielt? Ist das eine Phase? Ist das Wettbewerbsverzerrung? Wie schätzt du es ein?
Kann man beides, glaube ich, dazu sagen. Aber vor allem ist es mal verdammt bitter, ne? Und produziert am Ende eigentlich nur Verlierer. Ausrichter, Fans, auch der deutsche Handball. Alle haben irgendwie oder werden irgendwie verlieren.
Dass du das gerade sagst, das ist ganz schön bitter. Es ist ganz schön Yogi bitter, aber da kommen wir gleich auch noch dazu. Ja. Aber wie meinst du das mit dem deutschen Handball? Warum ist das ja eigentlich, verliert der deutsche Handball dabei?
Ja, also nach diesen ersten beiden Spielen, da war ja schon wieder sowas wie Euphorie auch hierzulande aufgekommen, um eben diese neu formierte Mannschaft, denn die spielte ja genauso, wie man das so lange vermisst hatte, unbekümmert, frisch, und es waren ja oder sind ja auch viele Debütanten dabei und so haben sie gespielt, aber eben unbelastet, und das hat auch die Fans wieder vor die TV-Geräte gezogen, über 5 Millionen haben zugeguckt beim zweiten Spiel und da war richtig Hoffnung auf ein gutes Turnier dabei, ja, und auch ganz viel positive Stimmung, und das brauchte man im Handball eigentlich mal wieder.
Naja, also aber sportlich gesehen muss man jetzt auch sagen, ist immer noch alles drin, nach dem 30-23 gegen Polen sogar noch mehr als vorher irgendwie so ein bisschen gedacht. Das ist eine optimale Ausgangsposition für die Hauptrunde, auch wenn es jetzt gegen Titelverteidiger Spanien geht, dann gegen Norwegen und Schweden. Aber das ist bisher eine großartige Leistung und das trotz dieser Corona-Umstände, trotz dieses Chaos.
Ja, das ist beeindruckend, das stimmt, aber dank Omikron ist trotzdem diese Euphorie zum großen Teil wieder weg, denn es ist ja nicht mehr diese junge, neue Mannschaft, die da begeistert und Hoffnung auf die Zukunft macht. Spieler wie Klimke zum Beispiel, der Torhüter, oder die beiden Turbo-Außen, Timo Kastening und Lukas Mertens, alle sind ja infiziert und erstmals zumindest raus. Luka Witzke, der Spielmacher auch. Der zarte Zauber, den diese neue deutsche Mannschaft so umgeben hatte, der ist erstmal dahin.
Naja, das stimmt schon, aber irgendwie finde ich, hat man jetzt auch ich weiß nicht, du hast natürlich recht mit dem, was du sagst, aber irgendwie ist man jetzt mit diesem Team noch mehr irgendwie mit dem Herz dabei, wo man so denkt, Mensch, ihr kommt da mit einem 14er Kader, habt nur einen einzigen Torhüter, weil beide sowieso nur mit zwei angereist und beide jetzt auch noch infiziert. Jetzt holst du einen, der eigentlich schon längst in Nationalmannschaftsrente ist, und der hat auch noch dazu eine ganz passable Quote gemacht, bei dem Spiel hinterlassen. Irgendwie denkt man jetzt so, ach kommt Jungs, jetzt erst recht. Und am Ende wird sich ja wahrscheinlich auch keiner beschweren, wenn Deutschland am Ende eben mal mit Bitter und Co. mit den Nachnominierten Europameister werden würde. Aber du hast schon recht, am Ende wird es wohl nicht die sportliche Qualität über diesen EM-Titel entscheiden, sondern das, was Bob Hanning vorher gesagt hat und wo jeder gesagt hat, jetzt unk doch nicht schon wieder. Also ist auch einer, der gerne den Finger in die Wunde legt und gelegt hat. Aber er sagte, wer die wenigsten Corona-Fälle hat, der wird Europameister. Die Handball-Europameisterschaft ist, das merken wir jetzt schmerzlich, zur Lotterie verkommen.
Heute in der Sportgeschichte.
Blicken wir zurück auf den 19. Januar 2013. Das war der Tag, an dem herauskam, was im Prinzip ohnehin alle wussten, beziehungsweise sowieso schon immer vermutet hatten.
Aber dann in dieser Ehrlichkeit oder in dieser Offenheit dann doch irgendwie auch die Welt erschütterte, indem dass man dann doch irgendwie die Wahrheit erfährt. Denn in der Talkshow von Oprah Winfrey saß Lance Armstrong und legte vor der Weltöffentlichkeit ein wirklich umfassendes Geständnis ab.
Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
Was one of those banned substances EPO?
Yes.
Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance?
Yes.
Did you ever use any other banned substances like testosterone, cortisone, or human growth hormone?
Yes.
In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping? Seven times in a row.
Not in my opinion.
Nach den Ermittlungen im Fall des Dopingarztes Fuentes war auch Armstrong immer mehr in Bedrängnis geraten. Bereits 2012 hatte ihn die UCI ja unter der Last der Beweise und den Aussagen ehemaliger Wegbegleiter lebenslang gesperrt. All seine Erfolge wurden ja auch aus den Ergebnislisten gestrichen.
Ja, Travis Tiger, der Chef der US-Anti-Doping-Agentur, sprach vom professionellsten und erfolgreichsten Dopingprogramm, das der Sport jemals gesehen hat.
Tja, und Armstrong, ja, der hatte gestanden, aber nicht bereut.
Nee, der sagt noch Jahre später, wir haben getan, was wir tun mussten, um zu gewinnen. Es war nicht legal, es war wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung, aber wir hätten sonst nicht gewonnen. Ich würde nichts anderes machen.
Stand jetzt aktuell.
Der viermalige Reit-Olympiasieger Ludger Baerbaum sieht sich nach einem RTL-Bericht derzeit wirklich schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt. Angeblich soll auf seinem Hof beim Training der Springpferde das unerlaubte Barren eingesetzt werden.
Diese Vorwürfe fußen auf heimlich von RTL aufgenommenen Bildern und Baerbaum bestreitet die Vorwürfe, sagt, es handele sich bei diesen gezeigten Handlungen auf dem Video nicht um Barren, sondern um Tuschieren. Und die reiterliche Vereinigung, die prüft derzeit den Fall, tendiert anhand der Bilder, stand jetzt bei der Beurteilung aber eher Richtung Barren.
Naja, das sind ja jetzt zwei Begriffe, mit denen der Reitsportlaie nicht unbedingt so viel wird anfangen können. Deswegen gucken wir da mal genauer drauf. Was ist jetzt das verbotene Barren genau und wie unterscheidet sich's vom ja offensichtlich erlaubten Tuschieren?
Also beim verbotenen Barren wird dem Pferd beim Überqueren eines Hindernisses nach der Ausholbewegung eine lange Holzstange mit Wucht gegen die Vorderbeine geschlagen. Zweck ist klar, das Tier soll Schmerz haben und sich an diesen Schmerz beim nächsten Mal erinnern, wenn es dann wieder über ein Hindernis springt und dann schon instinktiv beim nächsten Mal die Vorderbeine noch weiter anheben, also im Grunde noch höher springen. Und das ist zum Glück verboten. Im Gegensatz zum Barren ist das Tuschieren aber erlaubt. Und das ist das nur leichte Berühren der Pferdebeine beim Sprung. Und da steht in den Richtlinien der Deutschen Reiterlichen Vereinigung für Reiten und Fahren in Band 2, wenn wir da auch mal auf die genaue Regelformulierung gucken, die lautet nämlich so: Die Tuschierstange darf ein maximales Gewicht von 2000 Gramm bei 3 Meter Länge haben. Die Beschaffenheit der Stange muss rund sein, mit glatter Oberfläche und nicht splitterndem Material. Sie darf jedoch nicht aus Metall sein. Wird die Tuschierstange gehalten, darf dies nur von sehr erfahrenen, routinierten Pferdefachleuten durchgeführt werden, die über genügend Gefühl, Sensibilität und Erfahrung verfügen. Klingt für mich jetzt auch alles nicht nett, aber offensichtlich netter als Barren. Aber ja, also die Grenzen sind da, glaube ich, auch fließend.
Ja, und es ist auch ehrlicherweise nichts Neues. Es ist zwar schon viele, viele Jahre zurück, aber Paul Schockemühl, damals auch der erfolgreichste deutsche Reiter, hat genau diese Vorwürfe eben auch schon mal, hat sich damit konfrontiert gesehen. Und das war damals auch ein Riesenskandal. Und auch da war RTL involviert, damals noch RTL Plus. Die haben da diese Aufnahmen veröffentlicht. Und also es erinnert schon sehr an das von damals. Da hat dann die Redaktion, die sich dafür jetzt verantwortlich sah, da nochmal ein bisschen altes Material sozusagen wieder aufgeladen. Ich glaube, das wird den Reitsport weiter begleiten. Ich glaube, das ist übrigens auch in der Weltspitze insgesamt gang und gäbe. Das soll es nicht billigen, das soll es nicht verniedlichen, aber es ist ein ganz schwieriges Thema und wer das richtig beurteilt oder wer es richtig beurteilen kann, da wüsste ich nichts von. Es ist eine Schweinerei, wenn man Tiere quält. Egal.
Genau. Genau. Da, und da muss dringend irgendwas gemacht werden. Am besten bei uns verbieten.
Absolut. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Erlaubt es aber DFB-Pokale. Achtelfinale. Zweiter Teil, der steht an heute. In Berlin kommt es dabei zum Stadtderby. Hertha empfängt Union und Union ist in dem Spiel der Favorit. 3000 Fans dürfen sich im, man muss ja sagen, im Olympiastadion verlaufen. Das ist ja, die fallen ja gar nicht auf da in dem Riesenkasten. 20:45 geht's los.
Ja, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass der ein oder andere Hertha-Fan seinen Spielern gerne auch mal mit einer Stange vors Knie haut, damit die sich ein bisschen strecken und ein bisschen höher springen und dann vielleicht ja eben auch die Schmach auch vom letzten Derby in der Bundesliga dann auch wieder wettmachen. Naja, zeitgleich treffen mit der TSG 1899 Hoffenheim und dem Sportclub Freiburg die bisherigen Überraschungsteams der ersten Bundesliga aufeinander. Und bereits um 18.45 Uhr erwartet der Vorjahresfinalist, das ist RB Leipzig, den Zweitligisten Hansa Rostock zum Ostduell. Außerdem gibt es noch das Spiel Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach.
Tja, die Frage ist ja, wer kommt weiter? Ich lege mal eben vor, also ich sage Union, Freiburg, Leipzig und jetzt kommt die Überraschung, Hannover.
Wirklich?
Nee, glaube ich nicht, aber ich tippe mal auf den Außenseiter.
Oh, okay, also ich bin eigentlich komplett bei der, bis auf die letzte Partie 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Es wäre natürlich Wahnsinn jetzt auch wie mit St. Pauli, wenn sowas klappen würde. Aber ich glaube dann doch, dass Borussia Mönchengladbach die stärkere Mannschaft ist und sich dann auch durchsetzen wird. Aber der Pokal hat die eigene Gesetze, so haben wir die Sendung angefangen. Ne? Und von daher, da könnte ich mir schon vorstellen, ich bin dafür alles offen und würde mich auch schon ein bisschen freuen.
Ja, ja. Gesetze gibt es auch beim Tennis, ne?
Oh ja, allerdings ja. Und gesetzte Spieler, dazu gehörte definitiv Alexander Zverev. Oh yes, was für eine Überleitung. Also, die Australian Open gehen weiter. In der Night Session spielt eben angesprochene Alexander Zverev sein Zweitrundenmatch gegen John Millman. Das ist, wird ein hartes Ding, Lokalmatador. Da hat er nicht nur den Gegner, sondern auch die Fans wahrscheinlich gegen sich. Wie siehst du da die Chancen?
Ja, du hast es schon gesagt. Also auf dem Papier erstmal gut. Und die Sache mit dem Heimpublikum ist natürlich was auf Millman einzahlt. Und er ist jemand, der gerade dadurch auch große Namen immer mal wieder ein bisschen ärgern kann. Der ist fit, der ist erfahren und er kann vor allen Dingen auch über 5 Sätze gehen. Und es könnte auch sein, dass es in diesem Match ist. Das hat er mit Federer auch schon mal geschafft bei den Australian Open. Aber trotzdem denke ich, am Ende wird es gut ausgehen für Zverev, auch wenn dessen Erstrundenmatch gegen Daniel Altmaier eher noch ein bisschen stotterig war. Aber er muss sich auf jeden Fall auf zähe Gegenwehr einstellen und ich glaube auch, das tut er.
Ach, wir sind sehr gespannt darauf und wir drücken Alexander Zverev natürlich bei seinem Sturm auf Platz 1 der Weltrangliste die er ja dann erreichen könnte später, drücken wir ihm natürlich alle Daumen. Ich würde mich sehr freuen. Ja, dann gibt's alle Informationen, wenn ihr die gerne haben wollt. Natürlich auch viel, viel Insiderwissen bei den Kollegen von Chip and Charge, von unserem Podcast hier bei meinsportpodcast.de und natürlich alle Informationen bei Sportradio Deutschland. Ganz aktuell halten die euch auf dem Laufenden.
Alle 15 Minuten mit frischen News und ganz vielen Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum und natürlich mit DFB-Pokal live dann am Abend heute im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und morgen sind wir ab 7.07 Uhr wieder für euch da mit einer frischen Folge. Stand jetzt im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und wir haben bei uns auf der Plattform natürlich Sport für die Ohren rund um die Uhr. Einfach mal durchklicken und wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.